Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Bundeskanzler Scholz wird am Nachmittag zur Runde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten dazustoßen. Bei der gemeinsamen Konferenz in Berlin geht es vor allem um Migrationsfragen. Bund und Länder streiten schon seit längerem darüber, wo Flüchtlinge ihre Asylanträge stellen können sollen oder auch über neue Flüchtlingsabkommen mit Drittstaaten. Lea Eichhorn mit dem aktuellen Stand.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein fordert schnellere Ergebnisse. Etwa bei der Frage, ob man Geflüchtete künftig dazu verpflichten kann, ihren Asylantrag in Drittstaaten zu stellen. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU kritisiert das Tempo der Bundesregierung. Beispielsweise fordert er mehr Vereinbarungen mit Ländern, ihre abgelehnten Staatsbürger zurückzunehmen. Bislang gibt es diese Migrationsabkommen mit Marokko und Georgien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verweist auf die bisher eingeführten neuen Regeln, etwa für schnellere und mehr Abschiebungen. Wörtlich sagt Faeser dem Spiegel, Migrationsfragen löst man nicht durch immer neue Forderungen, sondern durch konkretes Handeln. Ein Zusammenschluss von 200 Migrationsforscherinnen und Forschern warnt in einer Stellungnahme vor übereiltem Handeln in der Migrationspolitik. Einige der diskutierten Gesetzesvorhaben gefährden den Wissenschaftlern zufolge die international verankerten Grundrechte von Geflüchteten.
Neben den Forderungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz gibt es auch immer wieder Forderungen anderer Parteien aus den Bundesländern. Der baden-württembergische CDU-Fraktions- und Landeschef Manuel Hagel hat heute Morgen im SWR ein erneutes Abkommen mit der Türkei gefordert.
Wir wollen ein Türkei-Abkommen, ein erneuertes, weil wir im Moment im Land spüren, dass ein Großteil der geflüchteten Menschen von uns aus der Türkei kommen. Wir können nicht zum einen mit der Türkei über eine privilegierte Partnerschaft nachdenken, was die Europäische Union angeht, aber zweitens kein Türkei-Abkommen hinbekommen. Wir begeben uns damit in den Schwitzkasten von Herrn Erdogan. Das darf so nicht sein.
Der baden-württembergische CDU-Fraktions- und Landeschef Manuel Hagel war das. Gestern war Super Tuesday in den USA und seitdem ist auch relativ klar, dass Donald Trump voraussichtlich neuer Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. In 14 von 15 Bundesstaaten hat er klar gewonnen. Von den nötigen 1215 delegierten Stimmen hat er etwa 1000 schon zusammen. Erste Reaktionen auf den gestrigen Tag hat unsere Washington-Korrespondentin Julia Kastein.
Der Ex-Präsident feierte sich am Abend schon als Kandidat, nannte die Ergebnisse schlüssig und überzeugend und erwähnte seine Herausforderin mit keinem Wort. Nikki Haley gewann nur im kleinen Vermont, kam in den übrigen Bundesstaaten aber auf bis zu 40% der Stimmen. Ihr Sprecher erklärte, die Ergebnisse zeigten, dass es große Bedenken vor Trump gebe und es die Republikaner und Amerika besser mache, diese zu adressieren. Joe Biden gewann die Vorwahlen der Demokraten gestern klar. Einzige Ausnahme, das kleine Außengebiet amerikanisch-Samoa. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte der Demokrat, das Land stehe jetzt vor einer klaren Wahl. Nach vorne gucken und gehen oder sich von Donald Trump zurück ins Chaos, die Spaltung und Dunkelheit ziehen lassen.
Ja, und mittlerweile ist auch klar, dass Nikki Haley aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur aussteigen wird. Das berichten das Wall Street Journal und der US-Sender CNN. Sie würde so den Weg freimachen für eine erneute Kandidatur des früheren Amtsinhabers Donald Trump, heißt es. In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt 18% weniger als ihre männlichen Kollegen, obwohl der Anteil der Frauen in Führungspositionen und gut bezahlten Branchen deutlich gestiegen ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Uni Konstanz, die heute anlässlich des Equal Pay Days veröffentlicht wird. Stefanie Baumann.
Für ihre Studie haben die Konstanzer die Gehaltsdaten von rund 1,8 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland ausgewertet. Die Datengrundlage sei einzigartig, sagen die Forschenden. Das Ergebnis? Auch wenn Frauen die gleiche Berufserfahrung mitbringen und in der gleichen Position arbeiten, verdienen sie weniger als ihre männlichen Kollegen. Hochgerechnet auf 40 Jahre Erwerbsleben, nämlich 340.000 Euro. Die Forschenden der Uni Konstanz schlagen vor, Unternehmen sollten Gehälter offenlegen und bindende Gehaltsregeln unabhängig vom Geschlecht einführen und die Politik sollte die gesetzliche Frauenquote anheben sowie die Kinderbetreuung ausbauen.
Kunden der Postbank könnten heute und morgen vor verschlossenen Türen stehen. Im laufenden Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte von Callcentern und Filialen bundesweit zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Katharina Fortenbacher-Jahn hat die Details für den Südwesten.
In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz könnten die Arbeitsniederlegungen nach Gewerkschaftsangaben so gut wie alle Filialen treffen. Man gehe davon aus, dass der größte Teil der Filialen an beiden Tagen geschlossen bleibe, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek. Kunden müssen auch damit rechnen, dass sie in Service-Hotlines nicht so leicht durchkommen und länger warten müssen. Die Gewerkschaft kritisiert das letzte Angebot des Mutterkonzerns Deutsche Bank als nicht ausreichend, um über einen Kompromiss zu reden. Verdi fordert für rund 12.000 Beschäftigte 15,5% mehr Lohn, mindestens aber 600 Euro mehr und einen längeren Kündigungsschutz. Nach Verdi-Angaben haben die Arbeitgeber zwei Schritte von zuerst 5 und dann 2% plus angeboten und eine kürzere Dauer für einen Kündigungsschutz. Mitte Februar hat es schon erste Warnstreiks gegeben.
Fokus Südwest. Die beiden Städte Laufenburg-Baden und Laufenburg-Schweiz suchen nach einem Burgschreiber oder einer Burgschreiberin. Bewerben können sich deutschsprachige Autorinnen und Autoren aus der EU und der Schweiz. Petra Jehle erklärt, um was es dabei genau geht.
Der sogenannte Stadt- oder in diesem Fall Burgschreiber ist ein in Deutschland weit verbreitetes Literaturstipendium von Kommunen für Autoren. Im Fall von Laufenburg darf der Preisträger oder die Preisträgerin 3 Monate lang in der Doppelstadt kostenfrei wohnen und bezahlt arbeiten. Die Besonderheit von Laufenburg, die Autoren leben und arbeiten wechselweise auf beiden Seiten des Rheins, in Deutschland und der Schweiz. Sie sollen Menschen und ihre Geschichten, die Geschichte der Stadt und ihre Bräuche kennenlernen. Der Burgschreiber oder die Burgschreiberin soll die Eindrücke niederschreiben, ob in Prosa oder Lyrik, als Drehbuch oder Roman. Vorgabe, was die Länge und die Form der Texte angeht, gibt es nicht. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Oktober.
Zweimal sind Gasleitungen in Stuttgart explodiert und das innerhalb von weniger als einem Jahr. Der Gasnetzbetreiber Netze BW hat nun Stellung dazu genommen und angekündigt, alte Leitungen einzeln zu prüfen. Thomas Fritzmann.
Hintergrund für die Untersuchung von alten Leitungen ist die Explosion im Januar 2024 in der Katzenbachstraße in Stuttgart-Vaihingen. Netze BW geht davon aus, dass die Explosion auf Korrosion an einer alten Gasleitung aus dem Jahr 1932 zurückzuführen ist. Deshalb sollen alle Leitungen, die vor 1950 gebaut wurden, einzeln geprüft werden. Ein Zusammenhang zur Explosion in der Stuttgarter Köllestraße sieht Netze BW nicht. Hier sei ein Baufehler der Grund gewesen, die Stromleitung sei zu nah an der Gasleitung gebaut worden. Trotz der Unfälle machte Netze BW deutlich, dass die Gasleitungen in Stuttgart sicher seien.
Der Polizist, der kurz vor dem erneuten Prozessauftakt zur Trierer Amokfahrt gestorben ist, starb laut Gericht an den Folgen der Tat. Der Richter hat am Morgen das Ergebnis eines Gutachtens dazu verlesen. Frank Scheuer berichtet.
Demnach erlag der schwer verletzte und pflegebedürftige Mann mehr als 3 Jahre nach der Tat einem Multiorganversagen. Durch die Amokfahrt sind damit bislang 6 Menschen ums Leben gekommen. Oberstaatsanwalt Samel bestätigte im Gespräch mit dem SWR offiziell das 6. Todesopfer. Die Staatsanwaltschaft hatte Samel zufolge eine Obduktion beantragt, um das festzustellen. Das weitere Todesopfer hat möglicherweise Auswirkungen auf das Urteil, weil es nun um 6-fachen Mord geht. Bei einem weiteren Verletzten, der 1 Jahr nach der Amokfahrt starb, konnte ein Zusammenhang nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Im Ahrtal machen gefälschte Handwerkerrechnungen die Runde. Davor warnt der Helferstab, der den Wiederaufbau koordiniert. Johannes Baumert erklärt, wie genau die Betrugsmasche funktioniert.
Es sei bereits mehrfach vorgekommen, dass unbekannte Handwerkerrechnungen aus Briefkästen fischen, so der Helferstab. Die Betrüger fälschen dann den Brief und schreiben ihre eigene Kontonummer darauf und lassen sich so das Geld für die Handwerkerrechnungen überweisen. Ist das Geld bei den Betrügern, werde das Konto dann wieder aufgelöst. Der Helferstab rät deshalb dazu, die Rechnungen sehr genau zu kontrollieren. Wer Zweifel hat, solle das Handwerksunternehmen kontaktieren und nach den richtigen Kontodaten fragen. Bei einem Betrugsversuch solle außerdem die Polizei informiert werden.
Und sonst so?
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power.
Das Batmobile, ein Kindheitstraum vieler Comicfans. Jeder wollte einmal im Leben in diesem schwarzen, vor Kraft strotzenden Superhelden-Rennwagen sitzen. Ein Mann aus der Nähe von Schwäbisch Hall konnte sich diesen Traum jetzt erfüllen. Er hat eines der seltenen Original-Batmobile aus den Batman-Filmen aus den USA gekauft. Der Zoll in Untermünchheim hat jetzt bekannt gegeben, dass er das Sammlerstück verzollt hat. Ein Import aus den USA, das kostet bestimmt eine Stange Geld, würde man meinen. Aber weil es ein Sammlerstück mit historischem Wert ist, ging das Ganze sogar umsonst durch den Zoll. Nur den kleinen Einfuhrumsatzsteuersatz von 7% musste der neue Besitzer zahlen. Das Batmobil soll in Kürze bei der Ausstellung Heldinnen und Helden im bayerischen Rosenheim zu sehen sein. Aber bis dahin sitzt der neue Besitzer bestimmt in seiner Garage und fühlt sich ein bisschen wie in Gotham City.
I'm Batman.